Das hier ist Textguerilla. Textguerilla ist der erste Podcast in Deutschland, der dir Steuern so erklärt, dass sie wirklich gut verständlich sind. Viel Freude mit diesem Podcast. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Podcast Textguerilla und heute erzähle ich euch, was sind denn die ersten Schritte, wenn ihr euer Unternehmen, euer Business gestartet habt? Hierzu gibt es zwei wesentliche Punkte. Zum einen ist das die Gewerbeanmeldung beim Gewerbeamt und das andere ist die Anmeldung beim Finanzamt. Je nach Tätigkeit gibt es sicherlich noch andere wichtige rechtliche Sachen, die ihr machen müsst. Nur weil das hier jetzt mal eine ganz generelle Folge ist, möchte ich jetzt nicht auf einzelne Teilbereiche eingehen. Gewerbeamt und Finanzamt, sozusagen der absolute Urschleim, aber wahnsinnig wichtig, wenn man beginnt mit seiner Tätigkeit und um überhaupt erstmal einen Einstiegspunkt zu bekommen, wie nähert man sich diesem Thema an? Warum muss man denn jetzt überhaupt das beim Finanzamt anmelden? Woher kommt das überhaupt? Wo kann man es im Gesetz nachlesen? Also die Anmeldung eines Gewerbes ergibt sich aus der Gewerbeordnung. Da heißt es nämlich, dass wenn man einen Gewerbebetrieb betreibt, also einen Gewerbebetrieb unterhält, dann muss man das beim Gewerbeamt kundig machen. Wann hat man denn überhaupt einen Gewerbebetrieb? Weil grundsätzlich klingt das natürlich alles ein bisschen sehr hölzern, wenn man selber geschäftlich tätig ist. Warum weiß oder woher weiß man, ob man tatsächlich ein Gewerbe im Sinne des Gesetzes beschreibt? Es gibt dort einzelne Tatbestandsmerkmale. Das sind halt diejenigen Voraussetzungen. Wenn man die insgesamt erfüllt, dann hat man einen Gewerbebetrieb und dann muss man nämlich zur Tat schreiten. Diese sind zum einen Selbstständigkeit. Wenn ihr selber der Herr eurer eigenen Geschäfte seid, wenn euch quasi niemand großartig reinreden kann, wie ihr aufgestellt seid, dann seid ihr selbstständig. Zweiter Punkt, Nachhaltigkeit. Wenn ihr einmal was bei eBay verkauft, dann seid ihr grundsätzlich erstmal noch nicht gewerblich tätig. Nur wenn ihr das mit einem gewissen Plan verfolgt, mehrere Geschäfte tätigt und es auch langfristig machen wollt, dann seid ihr in der Nachhaltigkeit drin. Es gibt dort natürlich gewisse Abgrenzungsmerkmale bei großvolumigen Geschäften. Also wenn ihr teure Sachen verkauft, seid ihr schneller in der Nachhaltigkeit drin, als wenn es eben kleine Teile sind. Dritter Punkt ist die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. Also wenn ihr quasi angestellt seid, wenn ihr dem auch komplett unterstellt seid, dann habt ihr immer eine gewisse Gefahr der Scheinselbstständigkeit. Das ist nachher für das Sozialversicherungsrecht bedeutend. Und deswegen ist es immer wichtig, dass ihr dem allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr zur Verfügung steht. Es ist natürlich teilweise möglich, dass ihr nur für eine Person oder nur einen Auftraggeber arbeitet. Und das ist nicht unbedingt ein K.O.-Kriterium. Jedoch solltet ihr auf dem Markt immer erkennbar sein. Vierter Punkt ist die Gewinnerzielungsabsicht. Jetzt sagt er natürlich habe ich die Absicht, Gewinn zu erzielen. Das würde ich ja sonst nicht machen. Es gibt halt einige schlaue Köpfe, die sagen, okay, wenn ich einen Verlust habe, dann kann ich insgesamt dadurch nachher Steuern sparen. Ich habe also etwas, was ich vielleicht als Hobby betreibe, das erkläre ich als Gewerbebetrieb und habe dadurch hohe Kosten, die ich steuerlich geltend machen kann und spare dadurch Steuern. Das soll nicht der Fall sein. Demnach, wenn ihr auf lange Sicht keinen Gewinn mit der Tätigkeit macht, dann kann das Finanzamt ankommen und sagen, okay, das ist irgendwie privat veranlasst oder das ist keine Einkunftsart im eigentlichen Sinne und somit werden wir das nicht steuerlich berücksichtigen. Das sind die vier Grundmerkmale und wenn ihr die insgesamt für euch bejahen könnt, also dass ihr Selbstständigkeit, dass ihr nachhaltig tätig seid, dass ihr euch am Markt für alle verfügbar macht und dass ihr nicht den Plan habt, Verluste zu machen, dann seid ihr gewerblich tätig und dann ist es Zeit für euch, direkt zum Gewerbeamt eurer Stadtverwaltung zu laufen und es dort anzumelden. Wann sollt ihr das machen? Sofort, wenn ihr mit dem Gewerbe anfangt, idealerweise. oder wenn ihr etwas nach außen hin Erkennbares macht, um euch als neuer Unternehmer zu positionieren, dann geht bitte auch gleich zum Amt hin und lasst euch dort eintragen. Wenn ihr euer Business angefangen habt, dann muss das relativ zeitnah erfolgen. Das heißt normalerweise innerhalb von 2 Wochen. Falls nicht, wenn ihr später dran seid, dann kann im Zweifel ein Bußgeld erhoben werden. Ich sage kann, muss aber nicht, weil die Erfahrung eben zeigt, dass es oft auch gar nicht durchgeführt wird. Das heißt, wenn ihr jetzt fragt, ich habe schon vor einem halben Jahr angefangen, habe das aber immer vor mir hergeschoben. Die Erfahrung zeigt, dass es relativ häufig diese Fälle gibt. Dann steckt nicht den Kopf in den Sand und wartet, dass irgendwas von alleine passiert. Nein, zieht blank, geht zum Amt hin, meldet es an. Und wenn ihr im Endeffekt ein Bußgeld dafür zahlen müsst, dann ist es halt ein bisschen das Lehrgeld. Im Zweifelsfalle wird das auch nicht so wahnsinnig hoch sein. Normalerweise, das, was ich gesehen habe, war eigentlich immer so knapp unter 100 Euro. Das ist nicht schön, aber dann habt ihr es natürlich trotzdem nachgeholt. Und deswegen gar nichts zu machen, ist auf jeden Fall das noch Unschönere. Wie kommen die Infos jetzt zum Gewerbeamt? Ihr geht zum Amt hin und dort meldet ihr euch entweder an und bekommt dann ein Formular oder die Formulare liegen von vornherein aus. Teilweise ist es sogar möglich, das Ganze online zu machen. In Hamburg zum Beispiel gibt es eine Online-Gewerbeanmeldung. Schaut, ob es bei eurem Gewerbeamt ebenfalls möglich ist, und wenn ihr lieber mit den Formularen dort arbeitet, macht es dort, macht es, wie es euch am besten gefällt und wie es das Amt vorschreibt. Was also kommt jetzt an Infos in dieses Formular rein? Ganz oben im Wesentlichen sind es eure persönlichen Angaben, somit Name und Geburtsdatum etc., eventuell Name, der im Registergericht steht, das ist relativ klar. Dann weiter unten wird gefragt, wird das im Haupt- oder Nebenberuf ausgeübt? Haupt- oder Nebengewerbe? Hauptgewerbe ist, wenn ihr nichts anderes macht. Nebengewerbe ist, wenn der Schwerpunkt eurer Tätigkeit auf einer anderen Tätigkeit besteht. Somit Anstellung oder Studententum. Und dann wäre es eben eine nebenberufliche Tätigkeit. Übrigens, nebenberufliche Tätigkeit hat überhaupt nichts mit dem Steuerrecht an sich zu tun, denn ich werde dort eben auch häufig gefragt, ich bin nebenberuflich tätig, muss ich das überhaupt steuerlich angeben etc.? Ja, natürlich, ganz gleich, wo man sein Geld verdient und ob man es eben nebenbei macht oder hauptberuflich, das muss definitiv angegeben werden und hat eben mit dieser Definition der Nebengewerblichkeit aus der Gewerbeordnung überhaupt nichts zu tun. Dann müsst ihr dort angeben Zweck bzw. Inhalt. Was macht ihr überhaupt? Fasst das Ganze so genau wie möglich, aber auch nicht zu konkret. Weil wenn ihr sagt, ich verkaufe ganz genau den und den Staubsauger, dann müsstet ihr theoretisch, wenn ihr nochmal ein anderes Staubsaugermodell verkauft, wieder zum Amt laufen und dieses Gewerbe erweitern lassen. Deswegen nennt es beispielsweise Handel mit Büchern oder nennt es Strukturvertrieb oder Online-Marketing oder Betrieb einer Fleischerei. Und wenn ihr dann nebenher noch Nebengeschäfte da drin habt, was ja immer mal sein kann, dann geht das normalerweise hiermit einher und muss nicht gesondert angegeben werden. Nur wenn ihr von eurer kompletten Tätigkeit später weggeht, dann müsstet ihr das Gewerbe einfach nochmal ummelden. So, das ist der Zweck des Gewerbes. Jetzt müsst ihr auch angeben, wann ihr begonnen habt mit eurer Tätigkeit. Das ist das, was ich zu Beginn schon sagte. Also wann ihr tatsächlich damit angefangen habt. Und wenn ihr jetzt ein halbes Jahr später dran seid, dann würde ich grundsätzlich erstmal nicht sagen, dass ihr behauptet, dass ihr jetzt erst damit angefangen habt, weil im Zweifelsfalle kann das nämlich nachvollzogen werden, wann ihr tatsächlich angefangen habt, und dann ist es grundsätzlich ein Tatbestand, dass ihr das Gewerbeamt hier belogen habt und das wird sicherlich nicht positiv gewertet. Also deswegen seid grundsätzlich ehrlich, sagt, okay, ich war jetzt ein bisschen zu spät dran, beißt in den sauren Apfel. Im Endeffekt seid ihr damit nicht die Einzigen auf weiter Flur. Ehrlich währt am längsten. So, dann wird weiterhin noch gefragt, wurde schon vorher in den letzten Jahren eine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt? Dann müsst ihr das hier auch noch angeben. Weiterhin wird gefragt, liegt eine Tätigkeit vor, die genehmigungspflichtig ist? Was bedeutet genehmigungspflichtig? Wenn ihr im Bereich mit Lebensmitteln unterwegs seid und braucht dort dafür ein Gesundheitszeugnis, dann müsst ihr das gegebenenfalls vorlegen. Wenn ihr im Bereich der Vermittlung von Geldanlagen unterwegs seid, dann braucht ihr dafür eine Befähigung nach der Gewerbeordner. Diese müsst ihr eventuell vorlegen können. Na, also das heißt genehmigungspflichtig, das wird in diesem Fall eben abgefragt. Und auch dort müsst ihr natürlich euer Geschäft genau kennen und wissen, ob ihr gegebenenfalls eine Genehmigung braucht. Wenn ihr das Ganze jetzt komplett ausgefüllt und mit eurer Unterschrift bestätigt habt, dann wird es eingetragen. Dafür zahlt ihr nochmal eine Gebühr. Die liegt in den meisten Fällen so bei 20 Euro, ist allerdings auch immer so ein bisschen abhängig von der Gemeinde an sich, weil das unterschiedlich festgesetzt werden kann. Und dann seid ihr soweit. Dann habt ihr euer Gewerbe beim Gewerbeamt angemeldet. An dieser Stelle sage ich herzlichen Glückwunsch und ich freue mich für euch, weil ihr habt den ersten offiziellen Schritt zum Unternehmertum aus rechtlicher Sicht getan. Klasse, super. Das bedeutet jetzt im nächsten Step aber auch, dass ihr drin hängt. Ihr habt es angemeldet und das bedeutet jetzt, dass das Gewerbeamt an euer zuständiges Finanzamt diese Info weitergeben wird. Das heißt, ob ihr selbst beim Finanzamt vorstellig werdet und euch jetzt dort registriert oder nicht, das macht das Gewerbeamt durch eine automatische Meldung an das Finanzamt, wodurch das Finanzamt dann auf euch zukommen würde. Ihr könnt euch also selbst überlegen, wartet ihr die Post vom Finanzamt ab oder geht ihr proaktiv auf das Finanzamt zu? Aber was genau passiert dann? Was macht das Finanzamt dann? Das Finanzamt wird euch einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung schicken. Ob ihr schon vorher eine Steuernummer vom Finanzamt bekommen habt oder nicht, ist dabei unerheblich. Dieser Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, damit möchte das Finanzamt abchecken, was genau macht ihr in eurem Gewerbe, wie viel Gewinn macht ihr damit und was sind die weiteren Rahmenbedingungen. Und diese weiteren Rahmenbedingungen, die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Auf der ersten Seite geht es oben los, welches ist das zuständige Finanzamt. Also gegebenenfalls bekommt ihr ja Post von dem Finanzamt, dann wisst ihr, welches das zuständige ist. Ansonsten ist es einfach das Finanzamt, was sich in eurem Landkreis befindet oder wenn ihr in einer Stadt seid, dann könnt ihr auch über eine Google-Suche eine Seite finden, wo ihr eure Postleitzahl eingebt. Dann wird euch das zuständige Finanzamt angezeigt. Oben werden wieder die persönlichen Daten eingetragen, eure und die von eurem Ehepartner gegebenenfalls, wenn ihr verheiratet seid. Ach ja, noch ein kurzer Nachtrag. Oben wird nach der Steuernummer immer gefragt. Entweder habt ihr schon eine, dann tragt ihr einfach die ein und ansonsten lasst ihr das Feld einfach blank. Das Finanzamt wird euch eine Steuernummer erteilen. Vorsicht an dieser Stelle, es gibt eine persönliche Steueridentifikationsnummer, die ist es nicht. Und ebenso wenig ist es gegebenenfalls eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Die Steuernummer ist eine in der Regel 10 Stellen lange Zahl, die durch zwei Schrägstriche voneinander getrennt ist. Dann geht es weiter auf der ersten Seite. Dort sind die Kommunikationsverbindungen anzugeben. Je nachdem, wie ihr am liebsten von dem Finanzamt kontaktiert werdet, tragt mehr oder weniger ein. Im Regelfall wird das Finanzamt euch aber per Post kontaktieren und gegebenenfalls anrufen. So, und darunter kommt der Punkt Gewerbezweig, Definition des Gewerbezweiges. Auch an dieser Stelle, wie in der Gewerbeanmeldung, definiert euren Gewerbezweig. Und ich würde es machen, dass dort genau dasselbe steht, was in der Gewerbeanmeldung auch steht. Weil grundsätzlich, ich kenne von einem ehemaligen Menschen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, den Ausspruch, es gibt nur eine Wahrheit. Das bedeutet, man kann es sich nicht so zurechtbiegen, wie man es gerade für das Amt gerne hätte. Und in diesem Ausspruch ist sehr viel Wahres dran. Dann geht es auf der zweiten Seite weiter. Dort wird nach eurer Bankverbindung gefragt. Wenn man dort nach eurer Bankverbindung fragt, dann bedeutet das nicht nur, wenn ihr dort was eintragt, dass das Finanzamt jetzt Zugriff auf euer Konto hat. Ganz bestimmt nicht. In erster Linie ist es dazu da, dass es dort in den Stammdaten beim Finanzamt hinterlegt wird. Wenn euch mal was ausgezahlt wird, dann wird dieses Konto genutzt. Ihr könnt dort auch einstellen, was wollt ihr für betriebliche Steuern haben, was für private Steuern. Also private Steuern sind Einkommensteuer, betriebliche Steuern sind Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Lohnsteuer. Und jetzt zu der Zahlung. Wenn das Finanzamt von euch Geld haben will, dann wird es angefordert. Und das heißt, dann heißt es, bitte überweisen Sie auf folgendes Konto innerhalb einer bestimmten Frist. Und nur wenn ihr tatsächlich per Lastschriftsmandat dem Finanzamt erlaubt, auf euer Konto zuzugreifen und sich Geld abzuziehen, dann wird es das auch machen. Und ansonsten grundsätzlich nicht, außer wenn ihr eure Rechnungen nicht bezahlt, dann kommt das Finanzamt und wartet andere Geschütze auf, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Die nächste Frage ist, seid ihr steuerlich vertreten? Wenn ihr einen Steuerberater habt, dann dürft ihr den Namen da eintragen und grundsätzlich wird euer Steuerberater euch auch sehr gerne dabei helfen, diesen Bogen überhaupt auszufüllen. Dafür habt ihr ihn ja. Wenn ihr ihn habt, dann könnt ihr euch auch aussuchen, ob die Post vom Finanzamt direkt zu ihm geht oder zu euch. Wenn das direkt zu ihm ins Büro geht, dann habt ihr natürlich eine Sicherheit, dass keine Fristen verstreichen, denn die hat der Steuerberater immer sehr gut im Auge. Und ihr habt natürlich auch diese Organisation der Finanzamtspost nicht mehr bei euch an der Backe. Dann wird auch hier wieder gefragt, wann ist der Beginn des Gewerbes? Auch an dieser Stelle sollte mit der Gewerbeanmeldung konform sein. Ausspruch, es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nur einen Beginn der Tätigkeit. Und wenn ihr es für das Finanzamt angeben müsst, dann müsst ihr es genauso für die Gewerbeanmeldung angeben und eben umgekehrt natürlich auch. Und ebenfalls wird an dieser Stelle nochmal gefragt, habt ihr bisher schon ein Gewerbe betrieben? Wenn du schon in den letzten Jahren mal gewerblich tätig warst, es auch beim Finanzamt natürlich idealerweise angegeben hast, weil das geht ja damit einher, dann gib das hier bitte in diesem Fragebogen ab, damit das Finanzamt es entsprechend zuordnen kann. Eventuell war es auch beim anderen Finanzamt, dann kann sich das Finanzamt von dort die entsprechenden Akten übermitteln lassen. So, jetzt gucken wir mal wieder auf den Fragebogen. Wir sind mittlerweile auf der Seite 5 angelangt und dort wird gefragt, voraussichtliche Gewinne. Und zwar geht es jetzt um die Gewinne des laufenden Jahres, also diesen Jahres und des folgenden Jahres. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie soll ich denn bitte schön wissen, was ich im nächsten Jahr verdiene? Ich habe doch keine Kristallkugel zu Hause. Vollkommen klar. Das weiß das Finanzamt auch. Es geht hier einfach um eine vernünftige Prognose. Die vernünftige Prognose ist auch immer das, was der ordentliche Kaufmann schätzen würde. Und der ordentliche Kaufmann, der macht sich nie reicher, als er ist. Demnach, gebt dort einen Wert an, einen vorsichtigen Wert, der nicht zu hoch ist. Im Zweifelsfall ist der Wert einfach mal wesentlich geringer, als das, was nachher dabei rauskommt. Das wird euch vom Finanzamt grundsätzlich nicht zum Nachteil ausgelegt werden. Es ist einfach nur so, wenn ihr dann irgendwann erkennt, dass der Gewinn höher ist, dann geht von vornherein proaktiv aufs Finanzamt zu und sagt, okay, mein Gewinn ist jetzt nicht mehr 10.000 Euro im Jahr, er ist jetzt 100.000 Euro im Jahr. Damit tut ihr euch selber auch einen Gefallen, dass die Vorauszahlungen zur Einkommensteuer nämlich nachher festgesetzt werden von vornherein und ihr nicht nachher viel später das ganz dicke Ende in Form einer Nachzahlung habt. Wofür ist das Ganze überhaupt gut? Das Finanzamt setzt Vorauszahlungen fest, die werden vierteljährlich erhoben, das heißt, ihr müsst die vierteljährlich bezahlen, immer zum 10. März, 10. Juni, 10. September, 10. Dezember und jeweils zahlt ihr in diesem Vierteljahr ein Viertel von der Steuer, die ihr für das ganze Jahr bezahlen müsst. Bedeutet also, wenn ihr gar nichts vorauszahlt, dann habt ihr nachher eine riesen Nachzahlung eventuell. Und wenn ihr schlecht gewirtschaftet habt, dann habt ihr nachher gegebenenfalls auch ein Riesenproblem. In dem Sinne, ich empfehle euch, diesen Gewinn nicht allzu hoch anzusetzen. Aber wenn ihr Gewinne macht wo das Finanzamt weiß noch nichts von seinem Glück. Dann gebt das Geld bitte nicht komplett aus. Bildet eine Rücklage, sage mal in Höhe von 30% des Gewinnes, also dessen, was hängen bleibt. Und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite, dass euch nachher nichts einholen kann. Diesen Gewinn, den ihr jetzt eintragt, bitte noch ergänzen um eure sonstigen Einkünfte, die ihr gegebenenfalls habt. Also wenn ihr angestellt seid, wenn ihr Vermietung habt oder wenn ihr noch eine Rente bekommt, dann das bitte auch eintragen. Und dann habt ihr sämtliche Angaben hierfür gesammelt. Als weiteren Punkt möchte das Finanzamt von euch gerne wissen, was ist denn euer voraussichtlicher Umsatz in diesem Jahr und im folgenden Jahr? Erstmal Definition: Gewinn ist das, was hängen bleibt. Die Differenz aus Umsatz und aller Kosten, die damit zusammenhängen. Umsatz an sich ist das, was reinkommt, also die reinen Erlöse, das, was von euren Auftraggebern, was ihr dort erwirtschaftet. Die Kosten an sich haben mit diesem Umsatz erstmal gar nichts zu tun. Das bedeutet im allergrößten Regelfall, dass der Umsatz größer ist als der Gewinn. Auch an dieser Stelle klar, ihr habt keine Kristallkugel, seid lieber ein bisschen vorsichtiger, wenn ihr diesen Umsatz angebt. Warum will das Finanzamt das überhaupt wissen? Wofür ist das gut? Es gibt ja die sogenannte Kleinunternehmerregelung, zu der komme ich gleich noch. Und wenn ihr diese Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen wollt, dann dürft ihr gewisse Umsatzgrenzen nicht übersteigen. Um das zu überwachen, will das Finanzamt von vornherein sicherstellen, dass ihr auch nicht über diesen Grenzen drüber seid. Deswegen diese Frage. Und wo wir gerade bei dem Thema Kleinunternehmer sind, wenn ihr selbst Kunden habt, die geschäftliche Kunden sind, also Unternehmerkunden und keine Privatkunden, dann ist es grundsätzlich immer besser, kein Kleinunternehmer zu sein. Klar, der Kleinunternehmer ist insofern gut, dass ihr keine monatlichen Umsatzsteuermeldungen abgeben müsst. Ihr müsst euch quasi nicht so sehr mit der Materie beschäftigen. Das Tolle ist aber, wenn ihr euch mit der Materie beschäftigt, ihr wisst von vornherein laufend, wo ihr steht. Und zwar nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch aus buchhalterischer Sicht. Ihr nehmt eure Pflicht, in Anführungsstrichen, zum Unternehmertum von vornherein voll wahr. Und das ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, was ich euch immer wieder ans Herz legen möchte. Darüber hinaus kommt jetzt der finanzielle Nutzen, wenn ihr den Unternehmern, mit denen ihr zusammenarbeitet, Umsatzsteuer auf die Rechnung obendrauf schreibt, dann können die vom Finanzamt wiederholen. Das ist die sogenannte Vorsteuer. Das heißt, der Betrag bleibt komplett gleich. Ob ihr 1.000 Euro in Rechnung stellt oder 1.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer gleich 1.190 Euro, ist für denjenigen, dem ihr die Rechnung stellt, gleich. Weil die Differenz, die Umsatzsteuer, 190 Euro, die holt er sich wieder. Er hat also die gleichen Kosten. Jetzt aber umgedreht, wenn ihr eine Rechnung bekommt, ihr kauft euch zum Beispiel einen Computer für 1.000 Euro plus 190 Euro Umsatzsteuer gleich 1.190 Euro, dann könnt ihr euch vom Finanzamt auch diese 190 Euro Umsatzsteuer komplett erstatten lassen. Ihr bezahlt für den Computer also nicht 1.190 Euro, sondern habt einen Rabatt und bezahlt nur 1.000 Euro. So ist es ganz platt gesagt. Ich weiß, das sind jetzt sehr viele Zahlen. Grundsätzlich zusammengefasst bedeutet es aber, dass eure Kosten, die Umsatzsteuer, die in der Rechnung enthalten ist, immer günstiger sind. Und das ist ein großer finanzieller Vorteil, weil ihr eine höhere Marge habt. Jetzt gibt es noch ein paar Fragen, die ich abchecken möchte mit euch. Denn es wird gefragt, wollt ihr Einnahmeüberschussrechnung machen oder eine Bilanz? Wenn ihr anfangt, wenn ihr erstmal klein seid, erstmal startet, macht eine Einnahmeüberschussrechnung. Ist die einfachere Form der Buchhaltung. Und weil es unkomplizierter ist, deswegen würde ich es euch einfach gerne mal ans Herz legen. Dann wird gefragt, wollt ihr bei der Umsatzsteuer, wollt ihr Ist-Versteuerung machen, also die Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten oder die Soll-Versteuerung nach vereinbarten Entgelten? Die Ist-Versteuerung ist besser, weil dann müsst ihr die Umsatzsteuer nämlich erst bezahlen, wenn ihr das Geld tatsächlich von euren Kunden bekommen habt. Für die Vorsteuer, nämlich die Umsatzsteuer auf Kosten, ist es anders. Dort bekommt ihr die Steuer immer schon, wenn ihr die Rechnung erhaltet und somit beantragt die Ist-Versteuerung. Das kann ich euch hier ans Herz legen. Und dann werdet ihr noch gefragt, braucht ihr eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer? Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer braucht ihr zur Identifikation, dass ihr ein umsatzsteuerlicher Unternehmer seid, wenn ihr im innereuropäischen Verkehr Dienstleistungen in Anspruch nimmt oder Warenverkehr ausführt. Unter Umständen ist eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer als Nachweis immer von Vorteil. Wenn euch jemand fragt, auch in Deutschland seid ihr Unternehmer, dann könnt ihr als Nachweis, wenn er was fordert, immer diese Nummer angeben und demnach ist es nie ein Nachteil, diese Nummer von vornherein zu beantragen. So, und jetzt müsst ihr auch dies wieder durch Unterschrift bestätigen, dem Finanzamt schicken. Eventuell hinten sind noch ein paar mögliche Anlagen genannt, wie zum Beispiel das Lastschriftmandat, eine Vollmacht vom oder für den Steuerberater, falls der die Post bekommen soll oder euch vertreten soll. Eventuell füllt das noch aus und schickt es mit. Ansonsten muss dieses Formular ans Finanzamt geschickt werden. Wenn dem Finanzamt noch etwas fehlt, dann werden sie es nachher anfordern. Und dann sind die nächsten Schritte, dass euch eine Steuernummer vergeben wird. Und gesetzt den Fall, dass ihr meiner Aufforderung nachkommt und kein Kleinunternehmer seid, müsst ihr von da an monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Hier müsst ihr relativ schnell tätig werden. Ihr müsst die Umsatzsteuervoranmeldungen an das Finanzamt übermitteln am 10. Tag nach Ablauf des Monats. Somit nehmen wir den Monat Januar 2017, dann müsstet ihr es am 10. Februar abgeben. Ihr könnt allerdings an dieser Stelle immer beantragen, die sogenannte Dauerfristverlängerung, dann habt ihr einen Monat mehr Zeit. Grundsätzlich seid von Anfang an schnell dabei, aber wenn es gerade zu Anfang mal noch ein bisschen hakelig ist, weil die Steuernummer noch nicht vergeben ist vom Finanzamt und ihr es so technisch nicht übermitteln könnt, weil ihr einfach zu Anfang noch ein bisschen länger braucht, um euch in dieses Thema einzugewöhnen, dann wird das Finanzamt im Regelfall zu Anfang keine Strafe, keinen Verspätungszuschlag oder ähnliches festsetzen. Wenn ihr so weit gekommen seid, dann seid ihr bestens aufgestellt. Auch an dieser Stelle klatsche ich nochmal in die Hände für euch, dass ihr so weit gekommen seid. Gewerbeanmeldung, check. Anmeldung beim Finanzamt, check. Und dann seid ihr auch noch up to date mit den Umsatzsteuermeldungen für den jeweiligen Monat. Und dann ist es absolut top. So, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ihr eine One-Man-Show seid, dass ihr also keine Angestellten habt. Habt ihr Angestellte, dann habt ihr im Endeffekt noch die Pflicht, Lohnsteuer abzuführen bzw. Sozialabgaben oder Sozialabgaben im Sinne eines Minijobs abzuführen. Aus Vereinfachungsgründen habe ich diese Punkte jetzt also einfach mal weggelassen. Somit, ihr habt alles beim Finanzamt angemeldet, ihr habt eure Umsatzsteuervoranmeldung für den ersten Monat abgegeben und habt das in den nächsten Monaten immer wiederholt. Dann seid ihr voll in der Routine drin und dann seid ihr auf einem richtig guten Weg. Und der nächste Punkt oder die nächste Frist wäre dann erst nach Jahresende die Jahreserklärungen für das aktuelle Jahr zu machen oder beziehungsweise für das vorangegangene Jahr. Somit in 2017 müsste für 2016 die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer Jahreserklärung abgegeben werden. Weil dies aber zeitlich meistens etwas entfernt ist von diesen ersten Schritten im Business, ist es auch ein anderer Punkt und Thema einer anderen Folge. Ich weiß an dieser Stelle, das ist natürlich nicht das, womit man anfangen möchte, wenn man gerade sein Unternehmen beginnt. Man ist voller Energie und voller Optimismus und wird dann mit Formularen konfrontiert, die man nicht versteht und bei denen man vermutlich auch erstmal den Sinn nicht sieht. Das ist einfach leider ein Punkt, wo man an dieser Stelle einfach mal durch muss. Ganz einfach. Je schneller ihr es macht, desto schneller habt ihr den Punkt von der Seele und könnt euch auf euer Business konzentrieren und könnt da Vollgas geben. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Business und wünsche euch, dass ihr diese Punkte, die ersten Hürden des Unternehmertums, wie man sie vielleicht nennen könnte, dass ihr die bewältigt und freue mich auf das nächste Mal mit euch.